Ich möchte uns zunächst eine kleine Geschichte vorlesen von einem Mann namens Gero Herrendorf, ein Schweizer. Und diesen Mann durfte ich 2014 oder 2015, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe gekramt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, durfte ich selber mal treffen. Und das war ein Mensch, der, man kann sagen, ein medizinisches Wunder ist. Medizinisch gesehen müsste ich längst tot sein, so Gero Herrendorf aus Zollikofen, Kanton Bern, der eine spezielle Form von Heilung von Knochenmarkskrebs erfahren durfte. Gero Herrendorfs Blutbild ist eindeutig Knochenmarkkrebs. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Es gibt medizinisch keine Erklärung, dass dieser Mann noch lebt und dies ohne Behandlung, in Klammern Chemotherapie. Es gibt auch keine Erklärung dafür, dass er keine Symptome hat und schon über 14 Jahre, obwohl die Ärzte ihm mit Behandlung höchstens 10 Jahre noch gegeben haben. Das kann nur Gott. Dieser Bericht war von 2007. Dort hat der Gero erlebt oder einfach bezeugt, rein medizinisch, rein wissenschaftlich erklärbar, müsste ich schon längst 1,80 tief sein. Aber Gott schreibt noch andere Gesetze. Und trotz aller medizinischer Irrungen und Wirrungen oder aller medizinischen Erklärungsversuche lebte dieser Mann. Ich glaube, der ist dann 10 Jahre, nachdem er das hier als Zeugnis gegeben hat, gestorben. Also hat 25 Jahre circa mit einer Krankheit gelebt, die rein blutbildtechnisch da war, aber auswirkungsmäßig überhaupt nicht. Medizinisches Wunder, und jedes Mal, wenn die Ärzte ihn gesehen haben, haben sie sich gefragt, wie kann das sein? Herausfordernd. Ich habe uns ein herausforderndes Zeugnis mitgebracht, weil wir heute einen herausfordernden Text haben. Lukas 17, 11 bis 19. Ich lese uns den Text. Und es geschah, als er nach Jerusalem, also Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und es war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus ist unterwegs, wie so häufig. Jesus war eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Im Grenzgebiet ist er diesmal von Samaria und Galiläa. Galiläa noch das gute Land, jüdisch, Samaria das böse Land, die bösen Samariter. Dort zieht er lang. Das Ziel ist Jerusalem. Der Ort, wo er leiden wird, der Ort, wo er gekreuzigt wird, der Ort, wo er sterben wird. Das ist der Ort, auf den Jesus zuläuft. Und auf diesem Weg kommt er mit seinen Jüngern durch ein Dorf. Vielleicht hat er dort Rast gemacht. Und dann trägt es sich zu, dass dort 10 Aussätzige sind. Die haben sich zusammengetan. Leidensgemeinschaft vielleicht. Und rufen mit erhobener Stimme Jesus zu: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Herr, erbarm dich. Jetzt muss man wissen, die Krankheit des Aussatzes, die hat biblisch eine ganz spannende Bedeutung, beziehungsweise eine sehr herausfordernde, mit der wir heute eigentlich vielleicht gar nichts mehr anfangen können. Aussatz war und ist furchtbar. Eine Krankheit, die einen für gesellschaftliches Leben untauglich macht. Man wird ausgestoßen. Im Alten Testament und in der jüdischen Tradition wurde Aussatz häufig mit Sünde verbunden oder als Strafe Gottes gesehen. 4. Mose 12, Vers 10 bis 12, da geht es darum, dass gerade Aaron und Miriam sich über Gott erhoben haben und über Mose und gegen ihn gemurrt haben. Und jetzt lese ich uns den Auszug. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Und Aaron sprach zu Mose: Ach, mein Herr, lege die Sünde nicht auf uns, denn wir haben töricht gehandelt und uns versündigt. Lass diese doch nicht sein wie ein totes Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. Das ist der Zustand, in dem die Miriam sich befindet. Wie ein totes Kind, was schon halb verwest aus dem Mutterleib kommt. Und Aaron weiß sofort, als das passiert: Ach Herr, leg die Sünde nicht auf uns. Ein biblischer Verfasser, der zum Thema Aussatz sich beschäftigt hat, der sieht da drin eben nicht nur eine Krankheit unter anderem, sondern einen Neger, ein Schlag Gottes, eine Plage, ein Zeichen für eine besonders große göttliche Missgunst. Höchstwahrscheinlich empfand man bei dem Wort Schrecken und Abscheu. Das ist erstmal der Zustand zur damaligen Zeit in Israel. Das ist der Grund, warum Aussätzige aus der Gemeinschaft herausgestoßen wurden, verlassen mussten und irgendwo an außerhalb wohnenden Orten sich niederließen. Armut, Isolation waren meistens die logische Konsequenz. Wenn wir das mit einem heutigen Bild vergleichen wollen, dann hat man vielleicht so ein bisschen das von Mutter Teresa aus Kalkutta im, ja, vielleicht so in Gedanken, wo man solche Bilder vielleicht mal gesehen hat, wo dort Leprakolonien sind und wo diese Kranken einfach nur liegen und dahin siechen. Heute, dankbarerweise, gibt es sowas wie Diakonie, Krankenhäuser, Menschen, die sich berufen fühlen, Ordensschwestern oder ähnliches, die genau zu solchen Leuten gehen und ihnen dienen. Damals gab es das nicht. Aussätzige waren Abschaum. Es ist ein Bild des Elends. Hier 10 Männer, die eigentlich fürs Leben untauglich sind. Die gebrandmarkt sind und von der Gesellschaft verbannt. Und diese 10 Männer haben jetzt von Jesus gehört. Und sie haben vielleicht auch genug von diesem Zustand, in dem sie sind. Und deswegen rufen sie, als Jesus dort kommt: Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Alle gesellschaftlichen Konventionen, religiösen Gebote und Gesetze werden über Haufen geworfen. Und sie tun etwas, was sie nicht tun dürfen. Sie nahen sich Menschen. Sie nahen sich Jesus und seinen Jüngern. Und das, was sie rufen, ist: Jesus, verstoßt du uns nicht auch noch? Hilf uns, wir brauchen dich. Das, was wir hier lesen, ist im Endeffekt ein Gebet. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Und sie richten diesen Ruf an den, der Herr ist über Leben und Tod. Sie wenden sich in ihrer Not an ihn. Und das ist erstmal eine gute Wahl und ein gutes Vorbild für uns. Und bevor ich zum zweiten Punkt gehe, muss ich uns aber trotzdem noch eine unbequeme Frage stellen. Weil wenn wir das so lesen und wenn wir das so hören, dann können wir erstmal sagen: Was hat denn das mit uns zu tun? Dieses Bild des Aussatzes ist uns heute ja fremd. Beziehungsweise in unserer Gesellschaft hier vielleicht mehr oder weniger ausgerottet. Aber das Bild, was Jesus hier ja verwendet, von einer Gemeinschaft von Leuten, die nicht mehr in die Gesellschaft hineingehören, die sich isolieren mussten oder die zur Isolation getrieben wurden. Geht es uns nicht manchmal auch so? Deswegen meine Frage an uns, wo sind wir aussätzig? Wo trauen wir uns nicht in die Gemeinschaft mit Gott, weil wir denken, da passen wir nicht hin? Weil da eben Sünde ist in unserem Leben. Weil da Dinge sind, die in die Gesellschaft oder in die Gemeinschaft oder in die Gemeinde vermeintlich nicht reinpassen. Und wir stehen vielleicht noch gerade so am Rand oder wir werden immer weiter rausgedrängt. Weil das darf ja hier nicht sein. Sind wir selber welche, die auf Leute zeigen und sagen, wir würden es nicht Aussatz nennen, aber wir würden es vielleicht nennen, ja, der hier? Nee, hier nicht. Ja, wir wissen, wir sollen alle Menschen annehmen, aber den wollen wir nicht. So wie der unterwegs ist, nee, das geht gar nicht. Und dann haben wir aber auch immer noch unser eigenes Päckchen, mit dem wir zu kämpfen haben. Und wo wir nicht wissen, können wir uns damit wirklich Gott anvertrauen? Können wir wirklich mit dem zu Gott kommen? Oder behalten wir es für uns und entfernen uns immer wieder ein Stück von ihm? Wo wir versuchen, den heiligen Schein zu wahren und zu tun, als wäre alles in Ordnung. Die Männer sind uns ein Vorbild. Sie gehen zu Jesus und sie rufen über das ganze Elend, was sie in sich wahrnehmen und was in ihnen ist: Herr, erbarm dich. Schau mich an, stoß mich nicht weg. Komm und begegne mir. Sie haben eine Sehnsucht. Zweitens, wie reagiert nun Jesus? Und da ist eine Entscheidung, die uns abverlangt wird. Jesus reagiert hier nämlich ganz anders, als wir es gewohnt sind. Ich finde The Chosen momentan eine unglaublich gute Serie, die den Charakter Jesu in einer Art und Weise darstellt, wo ich sage, ich glaube, da ist sehr viel wirklich so gut getroffen. Und dort erlebt man Jesus immer wieder, wie er genau auf diese Aussätzigen, diese Kranken, die von der Gesellschaft Verstoßenen, wie er auf sie zugeht, wie er sie gegen jegliche gesellschaftliche Konvention in die Arme schließt und sie heilt. Aber so reagiert hier Jesus nicht. Hier steht nicht, dass er zu den Aussätzigen geht. Hier heißt es nicht, dass er einen unmittelbaren Kontakt mit ihnen sucht. Jesus reagiert hier ganz anders, als wir es aus den anderen Evangelienberichten kennen. Er nimmt sie nicht in den Arm und er heilt sie eben nicht mit einem Schnips. Jesus sagt ihnen hier, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und die Männer müssen sich in dem Moment entscheiden. Sie gucken sich an, da ist genau noch der Aussatz, wie er ist. Nichts hat sich geändert. Aber das göttliche Wort, geh hin und zeig dich den Priestern, ist ihnen gegeben. Wie würden wir reagieren? Natürlich würden wir sagen, wenn Jesus uns das so persönlich sagt, dann machen wir das doch. Und merken teilweise gar nicht, wie wir es jeden Tag anders leben. Wir wissen, dass Gebet Kraft hat. Aber wie oft beten wir wirklich? Mit der Not, die wir im Herzen haben. Wie oft suchen wir die Gemeinschaft auch von Geschwistern im Gebet? Oder bleiben wir immer schön für uns und sind der Meinung, das können wir niemandem anvertrauen. Das können wir nicht sagen. So ehrlich mit den anderen zu sein, was könnten die denn über uns denken? Und dabei heißt es in der Bibel, dass da, wo wir miteinander beten, dass da, wo wir Anteil aneinander haben und ehrlich miteinander sind, dass ein Segen drauf ruht. Das war jetzt ein bisschen zu persönlich. Und manchmal ist es eben dieses Wort Jesu in die Situation gesprochen. Und dann sind wir gefordert, glauben wir und gehen wir im Glauben, obwohl wir nichts sehen. Oder setzen wir uns hin und sagen, Jesus, also wenn du mir schon begegnen willst, dann hättest du da einen Aktionsplan. Ich habe dir da mal ein Begegnungsprotokoll geschrieben. Und dann hättest du dich auch bitte da dran zu halten. Also wenn du mir schon begegnest, dann hätte ich gern die Premium-Heilung und zwar innerhalb von einer Sekunde. Jesus macht es hier anders. Er schickt die Leute sogar von sich weg und sagt, geht zu den Priestern. Und ich habe euch gesagt, Aussatz war das, was gar nicht geht. Also damit in Gemeinschaft hineinzugehen, war der absolute Hohn. Als Menschen, die ausgeschlossen sind, die weggestoßen sind, sendet sie Jesus ins religiöse Epizentrum. Da, wo Menschen sich tummeln ohne Ende. Und die Menschen müssen sich entscheiden, vertraue ich dem Wort Gottes? Vertraue ich dem, was Jesus mir jetzt in dem Moment sagt? Oder vertraue ich auch meiner Bequemlichkeit, weil ich weiß, auf dem Weg dorthin werde ich so vielen Menschen begegnen und die werden mich beschimpfen, die werden mir sagen, dass ich hier gerade falsch bin, die werden mir sagen, dass ich hier nichts zu suchen habe. Und dann ist die Frage, gehen Sie weiter? Der Text sagt uns, während sie hingingen, wurden sie rein. Auf diesem Weg hindurch aller Schwierigkeiten und aller Umstände, die feindlich gegen sie gesinnt sind, dem Wort Gottes, dem Gebot Jesu treu zu sein, verändert, bekommen sie Heilung. Werden sie rein. Merken sie, dass das Wort Gottes sie trägt und Kraft hat. Aber das erleben sie im Hingehen, im darauf zugehen. Und das ist unsere Herausforderung hier. Wie gehen wir damit um? Wir können Wort Gottes hören und können sagen, naja, weiß ich jetzt nicht. Oder ich hätte es schon noch ein bisschen deutlicher oder klarer. Oder jetzt gehe ich hier schon ein halbes Jahr diesem Wort Gottes hinterher und ich merke, so risch hat sich nichts verändert. Und unsere Umstände sagen uns, kehr um. Hör auf, das ist Quatsch. Manchmal brauchst du einen langen Atem. Dem Wort Gottes, diesem Gebot Jesu. Und vielleicht ist es nur dieses eine Wort, dem hinterherzugehen und zu sagen, dem bin ich treu. Und alle anderen religiösen Konventionen, die mir noch sagen, was ich jetzt gerade zu tun habe, einfach mal über Bord zu werfen. Und dem einen Wort Gottes zu vertrauen. Aber das braucht diese Begegnung, dieses Hören von dem, was Gott sagt. Und dann heißt es, die Reaktion darauf zu zeigen. Das ist hier das Spannende, Jesus bindet an den Gehorsam gegenüber seiner Weisung. Und das, was im Endeffekt hier dahinter ist, die biblische Wahrheit, manchmal oder häufig, erst der Gehorsam und dann die Erfahrung. Gehorsam sein und die Erfahrung wird kommen. Das ist das, was wir in dem Freiheit in Christus-Kurs immer wieder durchbuchstabiert haben. Wir glauben dem, was Gott sagt, und unsere Gefühle und unsere Erfahrungswelt und unsere Umstände werden sich irgendwann ändern. Wenn wir warten, bis unsere Umstände sich ändern, warten wir ewig und werden dabei alt und grau und vielleicht auch noch verbittert. Und fragen uns, warum Gott nicht eingreift. Vielleicht aus dem einfachen Grund, weil wir nie gegangen sind. Die Männer wählen den Gehorsam. Und ich habe uns schon gesagt, versucht anzudeuten, was das für Probleme mit sich bringt. Und das ist in dem Moment das Kreuz, was sie aufnehmen, um Jesus nachzufolgen. Das ist das Kreuz, was sie nehmen, um Jesus hinterherzugehen. Und dann drittens, das Halleluja aus der erfahrenen Hilfe und der Undank als Weltenlohn. Meine Eltern, und ich glaube, das ist in unseren Breitengraden nicht gerade selten, die haben mich als Kind damit terrorisiert manchmal. Wie sagt man? Wem ging es noch so? Die richtige Antwort für die, die nicht wissen, was ich meine, war danke. So, wie sagt man danke? Und jetzt haben wir hier schon einen herausfordernden Text. Und dann spitzt den aber Jesus noch einmal zu. Neun der zehn Männer, und es wird deutlich, dass alle zehn geheilt werden. Neun der zehn Männer gehen ihre Wege, geheilt, weil Jesus ihnen begegnet ist, weil sie dem Wort gehorsam gewesen sind. Aber sie leben ohne ihn. Und wie viele gibt es, die in der Not beten, Gott, wenn du mir begegnest, wenn du mir hier hilfst, wenn du mich hier heilst, dann will ich das und das für dich tun. Gott reagiert und danach bleibt alles beim Alten. Und hier ist es nur einer, 10%. Ein Einzelner und dann noch ein Ausländer. Klar, der eigenen kriegen es nicht hin. Da brauchst du einen Ausländer, der es anders macht. Der kommt zurück, kommt zu Jesus und bringt ihm das, was ihm gebührt, nämlich Dank. Und lobt ihn und gibt ihm Ehre. Und wirft sich zu seinen Füßen nieder. Und das ist ein Bild der Unterordnung, der Demut und der Lernbereitschaft. Jesus, ich will dir begegnen. Jesus, ich will von dir lernen. Ich will mich dir unterordnen und deinen Weisungen folgen. Einer von zehn aus dieser Begegnung, wo Gott wirkt, wird bei einem eine Beziehung, die Dauer hat. Bei den anderen neun ist es eine Begegnung, wo Gott reagiert und wo Gott auch handelt. Und ich finde es so spannend, dass hier der Charakter Gottes irgendwo deutlich wird. Gott gibt und es ist ihm eine Freude zu geben, um seine Güte den Menschen zu zeigen. Und jetzt wird es aber hart und nochmal schwierig und das fragt uns auch an. Hier wird nämlich auch das Herz der Menschen offenbart. Nämlich, obwohl Gott begegnet, der Mensch überhaupt kein Interesse hat, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Das berichtet Paulus schon in Römer 1, 21. Obwohl die Menschen Gott erkannt haben, haben sie ihn nicht als Gott verherrlicht, noch ihm gedankt, sondern sind dem Sinnlosen verfallen in ihren Gedanken und ihr Herz, das nicht Verstand annehmen wollte, ist finster geworden. Die Tiefe und die schwierige Botschaft ist hier drin in diesem Vers zwischen Danklosigkeit und Gedankenlosigkeit. Finsternis und Gottes Zorn und Gericht bestehen ganz enge Zusammenhänge. Da, wo wir nicht in eine Dankbarkeit zu Gott kommen, überlässt uns Gott unseren eigenen Gedanken und die kreisen sich um sich selber und werden verfinstert und es geht bergab. Wir kennen diesen schönen Spruch, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und den hören wir und den haben wir schon immer gehört. Aber ist es was in uns gelandet ist, was uns wirklich eine tiefe Offenbarung geworden ist, dass das wirklich so ist, durch alle Umstände hindurch, durch diesen Spießrutenlauf, den auch die Männer durchgelaufen sind? Der Text nicht einfach. Die Fragen an uns genauso. Wo nehmen wir uns als aussätzig wahr? Wo sind die Punkte, die wir der Meinung sind, die können wir niemand anderen sagen? Weder den Menschen um uns herum, noch Gott. Und wo nehmen wir uns immer mehr zurück und weichen aus der Gemeinschaft? Mit Gott, aber auch mit den Geschwistern. Zweitens, Da, wo Gott uns begegnet und uns ein Wort gibt, sind wir wirklich gehorsam und folgen Gott, egal was dann für ein Ding losbricht. Und wo wir vielleicht erstmal merken, dass es vielleicht schlimmer wird. Oder ist es etwas, wo wir es gerne bitte mundgerecht serviert haben wollen? Durch Gehorsam kommt Erfahrung. Durch Gehorsam offenbart sich Gott ganz häufig. Lasst uns gehorsam sein. Und das Dritte, leben wir für unser Wohlbefinden. Und sobald Gott das getan hat, was wir von ihm wollten, machen wir einfach so weiter wie vorher. Oder leben wir für Gottes Ehre. Und ja, Gott uns begegnet uns und er berührt uns. Und wir geben ihm den Dank, der ihm gebührt. Das sind die Fragen für uns, auch für die kommende Woche. Das sind die Herausforderungen, die da drin stecken. Und als Abschluss, und das finde ich so spannend, Gott hat Gemeinde Jesu seinen Leib hier auf Erden gesetzt, dass wir es genau anders machen. Dass wir die Gesendeten sind, die gehen und die Leute, die aussätzig sind, reinholen. Dort drauf zugehen, denen begegnen. Und vielleicht ist das auch eine Frage, die wir mitnehmen. Wo sind die Leute um uns herum, mit denen sonst niemand zu tun haben will und zu denen wir aber gesendet sind und wo wir es eben anders machen und wo wir dieses Wort Gottes hineinsprechen. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Die Herausforderung ist immer wieder in die Dankbarkeit zu kommen. Deswegen haben wir uns heute noch 2 Lieder für den Schluss aufgehoben. Nochmal 2 Lieder, wo wir einfach mit Liedern Gott versuchen, nochmal Ehre zu geben. Deswegen das Lobpreisteam kann gerne nochmal vorkommen. Ich möchte uns dort einladen. Manchmal ist es einfacher, wenn man die Texte nimmt, die hier vorne sind, und Gott damit Lobpreis bringt. Weil es manchmal aus dem eigenen Herzen schwerfällt. Da haben wir hier eine wunderbare Hilfe. Zu Hause ist es manchmal schwieriger, aber auch da gibt uns das Wort Hilfe, indem wir die Psalmen nehmen können. Lass uns Psalmen neu lernen zu beten. Weil die Psalmen das sind, wo eben zum einen diese tiefe Not, die der Mensch erlebt, bezeugt wird, aber auf der anderen Seite dort nie stehen geblieben wird, sondern es immer zu einem Lobpreis Gottes verwandelt wird. Und dann können diese Texte uns helfen, unsere Herzen neu auf Gott auszurichten und neu ihm dort Ehre zu machen und Ehre zu geben, weil er ist würdig. Lasst uns noch 2 Lieder miteinander singen, lasst uns in Lobpreis gehen und lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir das, was uns jetzt auch bewegt, einfach vor Gott tragen. Hat Gott ihn getragen. Trotzdem hat Gott festgelegt, wann sein Leben beginnt und wann sein Leben endet. Und auch wenn medizinisch manchmal vielleicht Dinge aussichtslos aussehen, so wissen wir doch oder dürfen wir wissen, Gott ist der, der das letzte Wort hat. Für ihn war es was, einfach Gott zu vertrauen, sein Leben zu leben, das, was er Gott oder was Gott ihm gegeben hat und da zu, ja, einfach ihm gehorsam zu sein. Und es war ein Mann, der hat in Bern eine große Gemeinde mitgeleitet und hat sich um die gekümmert, die keiner wollte. Dort waren Gottesdienste, wo die Obdachlosen mit ihren Hunden im Gottesdienst saßen und Essen bekommen haben, wo die Hunde ab und zu mal gekläfft haben. Und trotzdem sind die Menschen dort ihr Gott begegnet. Und dieser Mann immer wieder vertraut hat, hey, Gott ist derjenige, der das letzte Wort über meinem Leben hat. Da können Ärzte sagen, was sie wollen. Ich sage nicht, dass der ärztliche Rat wegzuwischen ist. Überhaupt nicht. Ich glaube, das wisst ihr. Aber es gibt eine höhere Instanz. Und wenn das Wort Gottes ist, ich halte dich, ich trage dich, dann kann, egal was ein Mensch sagt, diesem göttlichen Wort nicht widerstehen. Und wir sind eingeladen, darauf zu vertrauen. Ich möchte uns für den Segen ein Danklied der Erlösten, so ist es in meiner Bibel überschrieben, aus Jesaja 12 vorlesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Und das ist ein Danklied und wir sind mittendrin. Einerseits können wir durch die Erlösung, die wir in Jesus schon haben, in dieses Danklied mit einstimmen. Und gleichzeitig merken wir aber immer wieder schmerzlich, dass wir eben noch nicht in der ewigen Herrlichkeit angekommen sind. Und dass Jesus eben noch nicht wieder hier ist und alles gut gemacht hat. Wir leben in so einer Zwischenzeit. Und trotzdem kann uns dieses Wort Mut zusprechen. Ich danke dir, Herr, dass du über mich zornig gewesen bist und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Sieh, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied und ist mein Heil. Ihr werdet Freuden Wasser schöpfen, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und werdet zu dieser Zeit sagen, dankt dem Herrn, predigt seinen Namen, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, denn er hat sich herrlich erwiesen. Das soll alle Länder erfahren. Jauchze und juble, du Einwohnerin von Zion. Denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Und mit dieser Freude segne ich euch, dass auch ihr mit Freuden Wasser schöpft aus diesen Quellen der Rettung, des Heils, die wir in Jesus Christus haben, unserem Herrn. Und so geht hin im Frieden Gottes. Amen. Erinnerung, hinten liegt eine Liste, da könnt ihr euch eintragen für die Petition. Und Anmeldung für den nächsten Samstag nehme ich entgegen. Ihr Lieben, und der Matze will wahrscheinlich noch was weitergeben, oder? Dann